Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ich freue mich, euch zu sehen hier in der Matthäuskirche. Und nimm uns mit hinein in diesen Text Jakobus 2, 18 bis 26. Und bevor ich das tue, hole ich ein bisschen weiter aus. Einige von euch wissen das. Bevor ich Theologie studiert habe, habe ich Marketing studiert. Und es gibt eine Grundannahme im Marketing, nämlich, dass wir Menschen weniger bewusste Entscheidungen treffen, als wir denken. Um das mal in Zahlen auszudrücken. Es gibt einen Harvard-Professor, der heißt Gerald Zaltman. Und der hat vor schon über 25 Jahren ein Papier herausgebracht, wo er gesagt hat, 95% unserer Konsumentscheidungen werden im Unterbewusstsein getroffen. Und ich kannte diese Studie, ich habe das damals auch im Studium, ist mir das begegnet und mich hat das total fasziniert. Also nicht nur an mir selbst, sondern dass wir Menschen so sind. Und ich habe mich damals dazu entschieden, nicht nur aufgrund dieses Zitates dann ein Nebenfach zu wählen, neben Marketing, nämlich Konsumentenpsychologie. Also was geht im Kopf und in den Gefühlen eines Kunden eigentlich so vor? Denn wir Menschen sind, und das weißt du, wenn du ehrlich mit dir bist, wir sind beeinflussbar. Wir sind formbar. Und wir leben in einer konsumorientierten Welt. Das ist, glaube ich, keine Neuigkeit für euch, aber vielleicht wird uns das heute ein bisschen bewusster. Ich versuche uns das bewusst zu machen. Wir leben in einer Welt, in der immer daran gearbeitet wird, dass wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir entscheiden und dann hoffentlich kaufen. Besonders deutlich wird das in einer besonders emotionalen Branche, in der ich meine ersten Berufsjahre verbringen durfte, in der sogenannten Beauty-Industrie. Und ich habe verschiedene bekannte Markenhersteller kennengelernt und es gibt ein bekanntes Zitat eines Markengründers. Die Damen unter uns wissen vielleicht um die Marke Revlon. Die haben nämlich so ganz ikonische Lippenstifte entwickelt, schon vor vielen, vielen Jahren. Und der Gründer Charles Revson, der hat Folgendes gesagt. In unseren Fabriken stellen wir Kosmetik her. Im Geschäft verkaufen wir Hoffnung. Hoffnung in mehr Schönheit, in Annahme, in Liebe. Die Hoffnung, die wir alle in uns tragen. Und so gestalten kluge Menschen wie er und Menschen, die in der Industrie arbeiten, Umgebungen, Bilder, Musik, Sprache. Meine Frau hat dasselbe studiert wie ich und die hat ihre Abschlussarbeit geschrieben über olfaktorisches Marketing. Das bedeutet, wie man über Duftstoffe unbewusste Kaufanreize schafft. Also nicht, dass sie das befürwortet, aber sie hat es untersucht. Und all das soll dazu dienen, dass wir leicht Ja sagen. Dass wir Ja sagen, weil wir es, also nicht so sehr, weil wir eine bewusste Entscheidung treffen, sondern weil wir es fühlen, weil wir den Eindruck haben, ja, das ist gut für mich und alles spricht dafür. Alle Bilder, alle Musik, alle Sprache spricht dafür. Und wenn du mal in deinen Alltag schaust, dann wirst du merken, wie sehr uns das prägt. Also sei mal ehrlich mit dir, wir auf unseren Geräten, ja, wir scrollen ohne nachzudenken. Wir klicken und stimmen zu, ohne uns auch immer so richtig mit den Inhalten auseinanderzusetzen und uns zu fragen, was steckt eigentlich dahinter. Und wir kaufen eben auch ohne nachzudenken und konsumieren Inhalte, Meinungen, Nachrichten, Unterhaltung, Predigten, Und manchmal merken wir gar nicht, dass das eher mit uns geschieht, als dass wir uns aktiv dafür entschieden hätten, das zu tun. Es gibt einen kanadischen Pastor, Buchautor und Leiter, der auch durch die Willow Creek Konferenzen auch uns bekannt geworden ist, Carrie Newhoff, und der hat gesagt, Konsum ist die größte Religion unserer Zeit. Konsum ist die größte Religion unserer Zeit. Und dabei ist Konsum nichts grundsätzlich Schlechtes, ne? Das klingt jetzt so. Es ist nicht grundsätzlich schlecht. Natürlich konsumieren wir kaufen Dinge, die wir auch brauchen. Wir hören Musik, wir schauen Filme, wir lesen Bücher. Das ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Das will ich gar nicht sagen. Das Problem beginnt aber dort, wo Konsum auf einmal nicht mehr etwas ist, was wir bewusst tun, sondern zu einer Haltung wird. Wenn wir nicht mehr wirklich wählen, sondern nur noch auswählen. Vielleicht kennst du das, die Jüngeren werden das kennen. Man kommt nach Hause, man ist müde, man macht den Fernseher an, man hat vielleicht Netflix und dann guckt man gar nicht gezielt nach einem Film, sondern dann steht da schon so schön für einen für dich empfohlen und man klickt einfach. Hauptsache es läuft. Hauptsache, wir können etwas konsumieren, was uns vermeintlich runterkommen lässt nach einem langen Tag, obwohl es das gar nicht tut. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann lassen wir uns nicht mehr wirklich auf Dinge ein, auf Menschen ein, sondern wir sind nur noch am Auswählen, Vergleichen und Bewerten. Und ich merke, vielleicht merkst du das auch, das betrifft nicht irgendwie die Gesellschaft ganz weit weg, sondern es betrifft uns. Und es betrifft nicht nur uns als Menschen, sondern auch uns als Christen. Es betrifft mich und das betrifft auch dich. Wie schnell schauen wir uns Dinge innerlich an und entscheiden dann, passt oder passt nicht. Ich sitze im Gottesdienst. Und ich merke, wie ich innerlich bewerte. Spricht mich die Predigt an? Gefällt mir die Musik? Ist sie zu laut, zu leise, zu emotional, zu nüchtern? Ich bin in einer Kleingruppe, vielleicht bist du in einer Kleingruppe und du gehst in den Abend rein mit der Frage, bringt mir das jetzt heute was? Ist das, was der erzählt, eigentlich relevant für mich? Du hörst den Aufruf hier im Gottesdienst, einen nächsten Schritt zu wagen im Glauben. Und du prüfst nicht zuerst, ist das vielleicht Gottes Stimme, die zu mir redet, sondern passt das gerade in mein Leben? Oder will der da eigentlich viel zu viel von mir da vorne? Wir merken, wenn wir in so eine Konsumhaltung kommen, dann lassen wir uns nicht mehr wirklich auf Dinge ein und werden mehr zum Zuschauer als zu einem bewussten Nachfolger von Jesus. Und ich lese gerade so ein Buch. Ist kein neues Buch, aber ich habe dieses Buch, irgendwie ist mir das so in die Hände gefallen. Und dieses Buch heißt Renovation of the Church, also quasi Erneuerung der Kirche. Und das haben zwei Autoren, Pastoren geschrieben aus Kanada, Ken Carlson und Mike Lücken. Und sie beschreiben darin eine Szene, die du vielleicht auch schon kennst, vielleicht sogar von dir selbst, und sie erzählen von folgender Begebenheit. Eine Familie kommt zu ihnen in die Gemeinde und sie sind auf der Suche nach einer neuen Gemeinde für sich und sie stellen die Fragen, die man so erwarten könnte. Wie ist das mit den Gottesdiensten? Wie ist die Musik? Gibt es hier Kindergottesdienst? Wie sind die Menschen hier so? Sind die freundlich? Und die Pastoren, die beiden, die dieses Buch geschrieben haben, erzählen und ganz natürlicherweise fangen sie an aufzuzählen. Also das haben wir und das haben wir und das haben wir. Und jetzt zeige ich dir mal das Gemeindezentrum, was wir haben, und guck dir erst den Spielplatz an. Der ist der Hammer. Und in der Reflexion haben die beiden Pastoren gesagt, hey, wir haben gar nicht gemerkt, wie Woche für Woche, wo das geschah, wir auf einmal in diese Rolle gerutscht sind, dass wir quasi als Anbieter einer religiösen Dienstleistung eigentlich auftreten, um einen potenziell interessierten Kunden zu begeistern. Und die beiden, die haben jahrelang haben sie so Kirche gebaut, sehr erfolgreich. Ihre Gemeinde ist gewachsen von einer Wohnzimmerkirche zu einer Kirche mit 1700 Menschen im Gottesdienst, die Sonntag für Sonntag kamen. Aber als sie das so feststellten, dass sie in diese Rolle gerutscht sind als Anbieter religiöser Dienstleistungen für potenzielle Kunden, da waren sie erschrocken. Erschrocken über sich selbst als Pastoren, erschrocken über sich als Gemeinde. Erschrocken aber auch darüber, dass das so die Kultur von Gemeinde geworden ist. Und sie haben Folgendes gesagt, so ganz selbstkritisch sagten sie, Menschen aufgrund ihrer Konsumbedürfnisse anzuziehen, steht doch im direkten Konflikt mit der Einladung Jesu, ihr Leben zu verlieren, um es zu finden. Und daraufhin, und das ist die Geschichte dieses Buches, haben sie ihre Gemeinde umgebaut. Und als ich das so las, habe ich gemerkt, das ist nicht nur ein kanadisches Thema oder ein nordamerikanisches Thema, das betrifft auch uns. Und ich habe mich daran erinnert, wie oft habe ich potenzielle Kunden durch unser Gemeindezentrum geführt, ne? Aufgezählt, was wir alles haben, gezeigt, wie toll dieses Zentrum ist. Und es ist ein tolles Zentrum und ich bin total dankbar dafür. Aber so voller Stolz vorgeführt, was wir als Kirche haben und manche Kirche vielleicht auch nicht hat. Und auch ich habe mich, als ich das so las, überführt gefühlt. Natürlich wollen wir, dass Menschen kommen. Natürlich wollen wir, dass sie in den Gottesdiensten sich eingeladen fühlen, dass es verständlich ist, dass sie bleiben. Das ist unser aller Wunsch, oder? Aber die Frage ist, wozu laden wir eigentlich ein? Laden wir Menschen zu einem passenden Angebot für sie ein? Oder zur Nachfolge Jesu? Der Cary Newhoff, der schreibt, Konsumentenchristsein stellt unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche ins Zentrum von Gottes Universum. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem, was der Jakobus anspricht. Und jetzt gehen wir hinein in diesen Predigttext für heute. Und da lesen wir zu Beginn dieses Predigttextes für heute in Jakobus 2, 18 und 19, folgende Worte nach der neuen Genfer Übersetzung. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Ich bete. Vater im Himmel, was für ein herausforderndes Wort, was du dem Jakobus gegeben hast für uns. Und wir wollen es hören mit offenen Herzen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, was du dir vorgestellt hast für unseren Glauben. Für die Art und Weise, wie wir ihn leben, ganz persönlich, jeder für sich, aber auch als Kollektiv, als deine Gemeinde. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du deine Gemeinde liebst und deshalb auch manchmal ermahnend hineinsprechen möchtest. Lass uns das hören und das, was wir nicht verstehen, das schließe uns auf durch deinen Heiligen Geist. Gebrauche mich heute Morgen dazu. Dein Wort zu verkünden und dich groß zu machen. Amen. Was für ein Satz, oder, den wir gerade gehört haben. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Dieser Satz, der hier steht, der ist nicht irgendein Satz, sondern der Jakobus, der greift hier das zentrale Glaubensbekenntnis Israels auf, das sogenannte Schma Israel aus 5. Mose 6, Vers 4, das die Juden bis heute mehrmals täglich beten, wo sie ihre Abendgebete und auch andere Gebete mit beginnen. Mit diesen Worten nämlich: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und auf dieses Wort bezieht sich Jakobus hier. Dieses Bekenntnis, was das Herz des jüdischen Glaubens ausmacht. Diese tägliche Erinnerung daran, dass es nur einen Gott gibt und dass er allein der Herr ist und dass ihm allein Vertrauen und Gehorsam gebühren. Das greift Jakobus hier auf. Und er sagt: Das glaubst du? Das ist gut. Das ist richtig. Das ist wichtig. Das ist nicht nichts, wenn du das glaubst. Aber er sagt, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und dann erklärt er das. Er sagt, das reicht nicht, weil selbst die Dämonen glauben das. Und damit sagt er, selbst die Dämonen wissen, dass Gott real ist. Selbst die Dämonen wissen, wer er ist. Wir lesen das in Markus 1, 24. Da ruft ein Dämon Jesus zu: Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Selbst die Dämonen wissen, wer Jesus ist und können das theologisch richtig wiedergeben. Aber dieses Wissen, das lesen wir hier, das führt bei ihnen nicht zu Vertrauen, sondern und auch nicht zu Liebe, nicht zu Hingabe zu diesem Gott, sondern zu Angst. Deshalb sagt Jakobus, auch die Dämonen glauben das und zittern. In Deutschland gab es im letzten Jahr eine INSA-Umfrage, der zufolge 42% der Menschen glauben, dass es einen Gott gibt. Immerhin, ne? Bei den 18- bis 29-Jährigen übrigens sind es 53%. Und wenn man nochmal spitzer nachfragt, dann sind es immerhin noch 28% der Deutschen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Zumindest wenn sie so auf der Straße gefragt werden, da geben sie diese Antwort. Und Jakobus, der sagt, es gibt einen Glauben, der weiß und ist trotzdem tot. Es gibt einen Glauben, der sagt, ja, das glaube ich, der zustimmt und trotzdem nicht rettet. Es gibt einen Glauben, der sagt, ich unterschreibe das alles und das Leben ist unverändert. Das Leben dieser Person spiegelt das nicht wider. Und der Jakobus, der will uns heute Morgen, der will uns nicht verurteilen, sondern der will dich wach machen. Der will uns wach machen. Der will uns wach machen als Menschen, die in dieser konsumorientierten Gesellschaft leben, wo wir gelernt haben, einfach nur zuzustimmen und Dinge mit uns geschehen zu lassen. Manchmal sogar einen Gottesdienst einfach mit uns geschehen zu lassen. Der Jakobus sagt, bleib da nicht stehen. Bei dieser Zustimmung. Es ist gut, dass du schon mal zustimmst und sagen kannst, dass du das glaubst, aber bleib da nicht stehen. Bleib nicht an der Oberfläche, sondern lass dich einladen auf diesen Jesus und mit ihm tiefer zu gehen. Weil es diesem Jesus nicht darum geht, dass wir die richtigen Dinge über ihn denken und zustimmen, sondern dass wir unser Leben ihm anvertrauen und in Beziehung mit ihm unseren Alltag bewerkstelligen. Und um das deutlich zu machen, bringt uns Jakobus zwei Beispiele und die könnten unterschiedlicher kaum sein. Und das erste Beispiel ist das von Abraham und ich lese uns die nächsten Verse, Jakobus 2, 21 bis 22 noch einmal vor. Da fragt Jakobus, Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er, Abraham, wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Der Jakobus, der bezieht sich hier auf eine Begebenheit, die wir am Anfang der Bibel lesen, in 1. Mose 22. Da spricht Gott nämlich zu Abraham und sagt folgende Worte, die unfassbar klingen, insbesondere vielleicht auch unfassbar für dich, wenn du Vater bist. Da sagt er: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, und bring ihn als Brandopfer dar. Du musst wissen, Abraham und seine Frau Sarah, die hatten diesen Traum eines eigenen Kindes lange schon aufgegeben. Sarah war schon in den Wechseljahren, beide waren sehr, sehr alt, und dann kommt Gott auf einmal und sagt ihnen: Ihr werdet einen Sohn bekommen. Und Sarah lacht ihn aus, weil das menschlich gesehen unmöglich ist. Aber dann passiert es genau ein Jahr später. Isaak kommt zur Welt, und als Isaak zur Welt kommt, ist Abraham 100 Jahre alt. Und dieser Traum von einem Kind, der geht in Erfüllung, und dieses Kind wächst auf, und dann fordert Gott Abraham auf. Dieses Kind, dieser Traum, der sich erfüllt hat, dieser Sohn, der herangewachsen ist, zu töten und als Opfer für ihn zu verbrennen. Und Abraham geht. In 1. Mose 22, 9 bis 10, da heißt es: Abraham baute dort den Altar. Sie ging auf einen Berg, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar. Und diese Szene, die könnt ihr in dieser Malerei von Rembrandt sehen. Dann streckte er seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und im letzten Moment, das ist hier so bildlich dargestellt, mit diesem Engel, da greift Gott ein und hält ihn zurück. Und diese Geschichte holt Jakobus hier raus. Warum macht er das? In dieser Geschichte, in diesem Bild wird sichtbar, dass Abrahams Glaube mehr war als nur Zustimmung. Dich gibt es, du allein bist der Herr. Sondern Abraham vertraute Gott in einer Art und Weise, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. So ein Vertrauen. Wer kennt so ein Vertrauen von euch? Den will ich treffen nach dem Gottesdienst. Falls du in deinem Herzen Abraham verurteilst dafür, dass er Gott so vertraute, klärt der Hebräerbrief das Ganze ein bisschen auf, nämlich das, was in Abraham vorging und was zeigt, wie viel mehr er sogar Gott zutraute. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 19: Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Deshalb wäre er bis zum Letzten, zum Äußersten gegangen. Und Jakobus sagt: Das ist Glaube. Das ist Glaube. Abraham, der verstand nicht, warum. Der verstand nicht alles, aber er vertraute Gott so sehr, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hätte. Dass er das tat, warum Gott ihn bat, weil er ihm so sehr vertraute. Und Jakobus will diesen einen Punkt setzen, nämlich Glaube zeigt sich dort, wo wir im Vertrauen nicht nur Gottes Willen zustimmen, sondern ihn tun. ihn einfach tun, weil wir von Herzen vertrauen und nicht nur mit den Lippen zustimmen und sagen, ich glaube, dass es dich gibt. Das ist Abraham. Seid ihr noch da? Okay. Als wäre das nicht genug, ne? Bringt Jakobus noch ein zweites Beispiel, was uns dich vielleicht auch überrascht, dass er auf diese Person weist und sagt, wenn ihr wissen wollt, wie Glaube und Tun zusammengehört, dann schaut auf die Prostituierte Rahab. Da lesen wir das. Er sagt, war es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Was passiert hier? Mose ist gestorben, sein Diener Josua wird auserkoren, Gottes Volk jetzt sozusagen den letzten Schritt zu führen in das verheißene Land, über den Jordanfluss. Und dann schickt Josua so zwei Männer aus als Kundschafter. Und die kehren ein bei dieser Prostituierten Rahab. Und sie ist nicht nur eine Prostituierte, sondern sie gehört zu einem heidnischen Volk. Und dieses Volk hatte sich gegen das Volk Israel aufgelehnt. Und der König dieses Volkes, der König von Jericho, der will diese beiden Spione finden und die Rahab, die riskiert ihr Leben, um die beiden zu verbergen. Sie versteckt sie. Und nicht nur, dass sie sie versteckt, sondern diese Boten kommen, klopfen an der Tür und sie führt die beiden in die Irre, damit die beiden Kundschafter Josuas nicht gefunden werden. Und diese Person nennt Jakobus jetzt uns als Beispiel. Prostitution, Täuschung, Verrat am eigenen Volk und König. Und Jakobus sagt, schaut die an und lernt von ihr. Wir lesen nämlich in Josua 2, Vers 11, warum sie das tat, warum sie ihr Leben riskierte, um diese beiden Spione zu beherbergen, um diese Boten des Königs zu täuschen. Und sie sagt Folgendes, so quasi beiläufig lesen wir das in Josua 2, Vers 11, was Rahab erkannt hatte. Da heißt es, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Mehr steht da nicht. Aber es zeigt etwas. Rahab hatte erkannt, wer der wahre Gott war. Und zwar nicht der ihres Volkes. Und dann handelt sie. Sie versteckt diese Kundschafter. Sie riskiert ihr Leben. Sie stellt sich gegen ihr eigenes Volk, weil sie sich auf die Seite dieses Gottes gestellt hat. Und sie vertraut diesem Gott mehr als allem, was sie bisher kannte. Als ihrer bisherigen Welt. Und Jakobus will uns dieses Beispiel nennen, als wollte er sagen, hey, du brauchst keine perfekte Vergangenheit. Du brauchst keine richtige Herkunft, denn die hatte sie nicht. Du brauchst keinen perfekten Start in den Glauben, um mir wahrhaftig nachzufolgen. Du brauchst nur ein Herz, was sagt, dieser Gott ist real. Und ihm vertraue ich mit allem, was ich habe und mit meinem Tun. Zwei krasse Beispiele heute Morgen. Abraham und Rahab. Und jetzt möchte ich dich fragen, wo ist dein Glaube? Wo ist unser Glaube Zustimmung? Wo wissen wir ganz viel? Und vertrauen nur ganz wenig. Wo stimmen wir Gott zu und alles, was hier gesagt wird und was in der Bibel steht und du stimmst dem zu, vielleicht schon viele, viele Jahre sagst du, ja, das glaube ich, ich stimme dem zu, Amen dazu. aber lässt Jesus nicht wirklich in dein Leben hinein. Der Jakobus, der sagt, Nachfolge bedeutet mehr als Zustimmung, sondern es bedeutet wirklich, Jesus ganz zu vertrauen. Es bedeutet, ein Gebet zu sprechen. Vielleicht möchtest du dieses Gebet heute sprechen, zu sagen, Jesus, ich will dir nicht nur zustimmen, ich will dir vertrauen. Und aus der Beziehung zu Jesus erwachsen dann die nächsten Schritte, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Aber wo du diesem Gott vertraust, dass er es gut meint. Und in der Beziehung zu ihm lernst, seine Stimme zu hören, lernst, seinen Willen zu erkennen. Und im Tun merkst, er ist mit mir. Am Ende möchte ich unseren Blick nicht bei Rahab und Abraham lassen, sondern wir dürfen auf den schauen, der uns das vorgemacht hat, auf Jesus selbst. Da heißt es in Römer 5, Vers 8. Und ihr kennt diese Worte. Und jetzt möchte ich nicht eure Zustimmung, sondern schaut, was dahinter steht. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Manchmal sagen wir, die Bibel ist wie eine Liebeserklärung an uns, ne? Und es ist ja auch nicht verkehrt, das zu sagen. Aber Gott hat seine Liebe zu uns nicht erklärt. Er hat sie gezeigt, indem er sich selbst gegeben hat. Und wir leben in dieser Konsumgesellschaft und wir stimmen zu und du kannst vielleicht auch alles dem zustimmen, was ich heute gesagt habe, aber ich möchte, dass du weißt, Jesus ist, geht es nicht um deine Zustimmung und Jesus ist nicht konsumierbar. Er ist kein Angebot unter vielen. Jesus ist der, der sich selbst hingegeben hat für dich. Wir feiern jetzt das Abendmahl. Und im Abendmahl können wir einen ersten Schritt tun. Weil im Abendmahl bleiben wir nicht nur Zuschauer. Im Abendmahl treten wir an den Tisch des Herrn. Wir empfangen seinen Leib und sein Blut. Wir lassen uns beschenken von seiner Gegenwart. Und ich lade dich ein, wenn wir gleich an die Tische treten und das Abendmahl feiern miteinander, zu sagen, Jesus, ich will dir nicht nur zustimmen, ich will dir vertrauen. Dazu lade ich euch gleich ein, nachdem ich die Einsetzungsworte gesprochen habe. Aber vorher möchte ich noch mit uns beten. Herr, was für ein herausforderndes Wort heute Morgen. Und wir danken dir, dass du Gott bist. Wir erkennen das an, wir sprechen das aus. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der König der Könige. Du, Herr, bist Gott allein und niemand sonst. Aber wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir da nicht stehen bleiben, bei Zustimmung. Dass wir uns nicht vereinnahmen lassen von dieser konsumorientierten Welt, in der die Dinge mit uns geschehen, aber wir nicht, sie nicht mehr aktiv gestalten. Wo wir verlernt haben, vielleicht auch deine Stimme zu hören und deinen Willen nicht nur zu erkennen, sondern auch zu tun. Hilf uns, dir zu vertrauen. Denn du bist vertrauenswürdig, Jesus. Hilf uns, deine Liebe zu verstehen, die uns nicht nur erklärt hat, sondern du hast dein Leben gegeben für uns. Und deshalb können wir nicht einfach nur zustimmen, sondern wir dürfen uns entscheiden für dich und wir dürfen Ja sagen zu deiner Einladung, in Beziehung zu treten zu dir. Dieses Abenteuer des Glaubens, uns darauf einzulassen. Auch wenn wir nicht wissen, was dann passiert. Und so kommen wir jetzt gleich an deinen Tisch, den du gedeckt hast. Wo so offenbar wird, was du für uns getan hast. Und wir können einen ersten Schritt tun, raus aus der reinen Zustimmung, raus aus dem Zuschauersein hin zu dir. Und wir wollen erwarten, dass du uns begegnest. Wenn wir jetzt in dieser Art und Weise, in dieser Haltung, in dieser Erwartung, im Glauben, das Abendmahl miteinander feiern wollen. Komm und begegne uns. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.